Noch einmal werde ich nicht nur die Erde, sondern auch die Himmel erschüttern. Originaltext Haggai 2. Haggai 2. Wir lesen die Verse 4 bis 9, Haggai 2. Und nun sei stark, Zerubabel, einer der führenden Juden, die mit aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrt waren. Zerubabel heißt in der Verwirrung, Babel heißt Verwirrung, geängstigt. Zerubabel. Und Zerubabel, ein so prächtiger Jude, dass Gott ihn vergleicht an einer Stelle mit seinem Siegelring. Zerubabel. Und er ist der Baumeister, der Chefarchitekt, der den Tempel, der da wieder gebaut wurde, geplant und überwacht hat bei der Bauleitung. Und nun sei stark, Zerubabel, spricht Jehova. Und sei stark, Josua, Sohn Jozadaks, du hoher Priester. Und seid stark, alles Volk des Landes, spricht Jehova. Und arbeitet. Und zwar am Tempelbau von damals. Denn ich bin mit euch, spricht Jehova der Herrscher. Wieder Jehova der Herrscher. Welches ich mit euch eingegangen bin, als ihr aus Ägypten zoget, und mein Geist bestehen in eurer Mitte. Da haben wir eine prächtige Aussage. Zweiten Zeugen des Wortes des Paulus in Römer 11. Die Gnadengaben und Berufung Gottes sind unbereubar. Also hier bestätigt das Gott diesen zurückgekehrten Juden aus der babylonischen Gefangenschaft. Wir dürfen uns hier erinnern an den eigenartigen Vergleich, den Gott in Rätselform dem Hause Israel vorlegt. Dem Propheten Hesekiel. Was siehst du, Menschensohn? Ezekiel. Ich sehe zwei Körbe Feigen vor dem Eingang des Tempels. In dem einen Korb sind ausgezeichnete, sehr gute Feigen. Und in dem anderen Korb sind sehr schlechte Feigen. Völlig ungenießbare Feigen. Was ist das aus Israel? Niemand weiß das. Die Auslegung Gottes lautet jetzt ganz sonderbar. Die sehr guten Feigen sind die Juden, die ich durch Nebukadnezar habe abführen lassen nach Babel. Das sind die sehr guten Feigen. Und die schlechten, ungenießbaren Feigen sind die ungenießbaren Juden, die ich im Lande zurückgelassen habe. Ja, so etwas. Liebe Geschwister, Hand aufs Herz, wie hätten wir beurteilt, ne? Dass doch die, die er im Land zurückgelassen hat, das sind doch die Braven, die Gott wohlgefälligen, nicht? Und die schlechten, die mussten nach Babel in die Gefangenschaft, nicht? Unsere Weisheit wieder, eine Torheit fordert.
Jeremia ist ausgeschlossen. Er war zurückgelegt.
Aha. Na. Erklärung. Ganz kurz. War Daniel und seine Freunde waren das prächtige Feigen. Und dann denken wir den letzten König, der weggeführt wurde nach Babel. Da befassen sich im letzten Kapitel des wunderbaren Propheten Jeremia, befasst sich nur noch mit dem König, den der damalige Herrscher in Babel erhöht hat, an seine Tafelpost gesetzt hat, ihn in königliche Ehren erhöht hat in Babel. Und jetzt haben wir noch die prächtige Weinlese oder Feigenlese von den sehr guten Feigen, nicht? Ist Zerubabel einer der sehr guten Feigen? Ist dieser Josua, dieser hohe Priester, und alle die, und Nehemia und Ezra, also so langsam dämmert es bei uns, nicht? Was geschah denn, was haben denn die sich geleistet, die in Jerusalem und im Lande zurückgelassen wurden? Die haben den Rat eines unheimlichen Burschen befolgt und den Rat des Jeremia abgelehnt, sich weiter unter das Joch des Königs von Babel zu beugen. Nein, wir haben Propheten, die sagen, wir wollen uns dem Joch Nebukadnezars entziehen und wir reisen nach Ägypten hinab. Und so geschah es. Furchtbare Dinge sind da geschehen. Unheimlich dreckige, schlechte Dinge. Also wirklich, das waren die Juden ungenießbar. Schlecht. Also, fiel mir nur auf da, wie Zerubabel, Josua und das ganze Volk ermahnt wird und von Gott die Zusage hat, ich bin bei euch. Und erinnert an seine Treue und mein Geist bestehen in eurer Mitte jetzt, damals. Fürchtet euch nicht, denn so spricht Jehova der Herrscher. Noch einmal, eine kleine Weile ist es, sind wieder zweieinhalbtausend Jahre, die kleine Weile hier Gottes. Noch einmal, eine kleine Weile ist es, da werde ich die Himmel erschüttern und die Erde und das Meer und das Trockene. Und ich werde alle Nationen erschüttern. So. Dann so, oh, furchtbar. Und hier haben wir schon wieder das, was im Neuen Testament noch wunderbarer dann aufleuchten darf, nämlich, dass unser Gott nicht erschüttert, um zu erschüttern. Ich fahre weiter und nicht richtet, um zu richten, sondern um einen noch herrlicheren Ausgang und eine noch herrlichere Vollendung gottgemäß durchführen zu können. In Vers 7. Und ich werde alle Nationen erschüttern, also die Himmel und die Erde, das Trockene und das Wasser, alles. Und das Ersehnte aller Nationen wird kommen. Ah. Weshalb erschüttert Gott alles? Und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht Jehova, der Herrscher. Währenddem diejenigen Männer, sehr alt geworden natürlich, 80, 90 Jahre, die auch zurückgekehrt sind, die kannten noch den Tempel von Salomo. Und von diesem Haus, von diesem Tempel haben gesagt, ja, also, da können wir nur weinen. Es ist direkt ein Jammer verglichen mit dem Tempel Salomo. Aber was war das? Dieser Wiederaufbau geschah ja unter Drangsal der Zeiten. Und ist ein wunderbares Modell, diese Vorgänge, das ganze Geschehen, für das, was jetzt dann geschieht und die Situation sein wird, wenn der Tempel gebaut werden wird, für die ersten 3,5 Jahre. Ja. Jetzt noch ein ganz feines Wort. Und für diesen verachteten Tempel damals, hier, sagt Gott, den werde ich mit Herrlichkeit füllen. Ist das mehr wert, als wenn wieder ein Tempel Salomos da gewesen wäre und die begonnen hätten, wieder hochmütig zu werden? Vers 8. So spricht der Herr der Heerscher. Vers 8. Mein ist das Silber und mein das Gold, spricht Jehova der Heerscher. Warum lächeln? Darf ich jetzt lächeln? Hängt denn auf dem Angesicht und den Herzen der Juden im Staate Israel offenbar noch eine dicke Decke? Die schlimmste Situation für einen Juden ist ja, wenn er kein Geld hat. Nicht? Und es hat nicht nur der ganze Staat Israel kein Geld, nicht? Oder nicht nur einzelne Juden, sondern der ganze Staat, sondern schwer verschuldet. Nicht? Das ist eine der tiefsten Demütigungen für einen Staat Israel, in welchem Jahr vorläufig höchstens 90% Juden sind. Von den übrigen 11 Stämmen sind nur Anbrüche da bis jetzt. Mein ist das Silber und mein das Gold, spricht Jehova, der Herrscher. Ja. Bitte, wenn ein Prophet aufstehen könnte in Israel und sagt, Herr Präsident und Regierungsvorstände, Regierung, macht euch gar keine Sorgen, vertraut diesem, unserem Gott, der spricht, mein Sinn ist das Silber und mein ist das Gold. Und wenn wir den Traum, Silber und Gold überfließen, wie bei Salomo, bitte, das kommt noch. Das kommt noch. Wenn sie zu ihm schreien werden.
Was ich jetzt ein Gesetz, was im Schweizer Fernsehen gekommen ist, betrifft von dem heiligen Bezirk, dem Tempelberg, und des Baues vom dritten Tempel, was heute in Israel geschieht. Eine Dokumentation aus Israel durch Schweizer und deutsche Journalisten. Da wird zum Beispiel heute, sind ehrwürdige alte Juden, Orthodoxe sind, an den Wegen von den Priestern gewendet.
Jawohl. Ja.
Dann haben sie eine Schule gezeigt, wo 2x7 Jahre die Leviten ausgebildet werden. Orthodoxe Juden. Dann haben sie das Modell gezeigt vom kommenden dritten Tempel. Dann sind sie nach Amerika, dort ist eine Gemeinschaft, eine Organisation für Gold und Silber zusammen für den dritten Tempel. Und Jerusalem ist das Zentrum, wo alles zusammenfließt. Sie haben nicht gesagt, wie viel, sonst wäre wahrscheinlich die Fernseh gepasst. Also, wir sehen da an, die Welt gibt uns Informationen, wo wir sonst leider nicht kriegen, aber die Welt bringt uns Informationen, wo es schauen müssen. Wird der dritte Tempel gebaut?
Ja.
Aber danke.
Ja. Danke.
Das war heute, vor 14 Tagen, ich habe es danach auch gesehen. Dazu möchte ich noch sagen, es ist also unglaublich, dass sind auch Christen in ganz Amerika, Fundamentalisten, also so wie wir, die Sammlung und Geld,
alles
für diesen Tempelbau. Und der Kommentar allerdings,
also, ja, okay. Ja, der muss auch noch sagen. Ja. Ja, sonst hättest du es gar nicht dafür bringen. Nicht? So.
Ja, ich habe es so gefunden.
Ja.
Ich sage, es geht ja um den Kampf, um den Tempelwert. Es geht um die Moschee.
Natürlich, ja.
Wie wird sie umgehen, wie wird sie weggelegt? Da müssen wir eine extra Stunde anschauen.
Natürlich, ja.
Also, der Kommentar war genau wie du sagst, natürlich. Nein, ich könnte anders sein. Nur der Gebiet.
Also so könnte es natürlich nicht gehen und das könne man nie Friedensgespräche führen. Und was mir imponiert hat, da haben also ganz, sage ich in Anführungszeichen, wieder fanatische Juden bereits einen Stollen gebaut unter dem Tempelberg, um an diesem Ort beten zu können.
So, das ist das Zeugnis. Im Alten Testament wird im Hebräerbrief, natürlich Brief an die Hebräer, aufgegriffen. Hebräer 12, 24 bis 28. Hebräer 12, Vers 24 bis 28. Und ihr seid gekommen, halt, wenn wir schon da sind, müssen wir gerade von Vers 18 anlesen. Denn ihr, da müssen wir nachher drauf zurückkommen. Vers 24. Ihr seid gekommen zu Jesu, dem Mittler. Richtig haben wir gelernt zu lesen. Dem Abgeordneten, nämlich auf Seiten der Menschheit. Gott hat seinen Sohn, seiner geliebten, verlorenen Menschheit, so völlig geschenkt, indem er ihm, dieser Menschheit, als Rechtsanwalt zur Verfügung gestellt hat, ihm, dem Vater, gegenüber. Großartig. Und zu dem Blute der Besprengung, das besser redet als Abel. Seht zu, dass ihr den nicht abweiset, der da redet. Denn wenn jene nicht entgingen, die den abwiesen, der auf Erden die göttlichen Aussprüche gab. Das sind zwei verschiedene Personen. Einmal ist einer genannt der, der am Berge Sinai geredet hat. Und jetzt aber passt auf, jetzt redet einer so zu euch, dass wenn diejenigen, die jenen verachtet haben, schweren Gericht verfallen sind, wie viel mehr, wenn ihr nun den noch abweisen würdet. Um den es jetzt geht, Jesus Christus. Wenn wir uns von dem abwenden, der von den Himmeln her redet, dessen Stimme damals die Erde erschütterte. Achtung, dessen Stimme damals. Wir haben gelernt kürzlich, Johannes der Täufer wird als eine Stimme genannt. Eine personifizierte Stimme. Und hier, wir haben es mit dem zu tun, der von den Himmeln her redet. Während die Stimme dessen, der damals wo redete? Auf dem Berge Sinai, auf der Erde. Vom Berge Sinai her, nicht von den Himmeln her, bitte. Kleine Unterschiede, die für uns gewaltige, wichtige Weichenstellungen bedeuten, geistlicherweise. Aber wir dürfen nicht stehen bleiben. Vers 26 weiter. Also damals wurde die Erde erschüttert. Jetzt aber hat er verheißen und gesagt, jetzt kommt die Stelle, die wir in Haggai 2 beachtet haben, noch einmal werde ich nicht allein die Erde bewegen, sondern auch den Himmel. Aber das noch einmal deutet die Verwandlung der Dinge an, die erschüttert werden als solche, die gemacht sind. Also, Himmel und Erde sind ja ein Werk der Hände Gottes, also mit Händen Gottes gemacht. Und alles erschüttert Gott. Eigenartig, wie der Geist Gottes aus dem Begriff oder aus dem Hinweis Altes Testament noch einmal, was macht? Indem er spricht, der Prophet, noch einmal, legt der Heilige Geist aus, das bedeutet die Verwandlung der Dinge. Das sind nun Erklärungen des Heiligen Geistes, wie er Aussprüche Gottes erklärt. Und wenn wir uns an diese Auslegungen und Erklärungen halten, dann gibt es keine Widersprüche und kein Wenn und Aber mehr in unserer Bibel. Aber das noch einmal deutet die Verwandlung der Dinge an, die erschüttert werden, als solche, die gemacht sind. Auf dass die, welche nicht erschüttert werden, bleiben. Was wird nicht erschüttert? Alles nur, was göttlicher Natur ist. Was nicht zur Schöpfung gehört. Naja, die Himmel und die Erde werden erschüttert. Und das Meer und das Trockene, alles, die ganze Schöpfung, mit Händen gemacht. Brauchen wir also Angst zu haben vor diesen Erschütterungen? Wo ist denn unser Leben gesichert? Mit Christo in Gott verborgen. Auf dass die, die nicht erschüttert werden können, bleiben. Deshalb, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns Gnade haben, durch welche wir Gott wohlgefällig dienen mögen, mit Frömmigkeit und Furcht. Denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Immer haben wir schon gehabt, nicht? Verzehrendes Feuer. Nicht, Willi?
Ja. Ja.
Wunderbar, wunderbar. Aber was liegt es hier drin? Denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Ich will es gleich kühn aussprechen. Jener Gott, der auf dem Berge Sinai sprach, ne, war auch ein verzehrendes Feuer, aber ein anderes. Ist das Wunderbare. Hier bei uns mit der Liebesglut, mit der Glut der Liebe, mit der Feuerglut der Liebe Gottes. Soweit. Hebräer 12, das die Haggai-Stelle zitiert und ergänzt, wunderbar ergänzt. Ja, was hat denn Gott im Sinn, die gegenwärtigen Himmel und die gegenwärtige Erde zu verwandeln? Das ist der Zweck der ganzen Erschütterung. Und er erschüttert alle Nationen, damit Gott gemäß das Ersehnte aller Nationen überhaupt kommen kann. Jawohl, die Zustände vom tausendjährigen Reich nennt nämlich Jesaja 65 schon neue Himmel und neue Erde.
Ja.
Bitte, wenn die Sonne im tausendjährigen Reich siebenmal so hell scheint wird und der Mond so hell wie die Sonne, darf die Schrift dann von außen schon von einem neuen Himmel sprechen? Und wenn die ganze Erde wird sein wie Eden, der Garten Gottes, darf sie dann auch von einer neuen Erde sprechen? Wo kein Dämon, kein Satan und kein Widergöttlicher überhaupt existieren kann, im tausendjährigen Reich. Ist das auch neu? Hat Gott nach seiner Verheißung, nach 70 Siebnern, den Sünden ein Ende gemacht, schon vor dem tausendjährigen Reich? Ja. Und eine äonische Gerechtigkeit eingeführt, für den Äon, für das Zeitalter des tausendjährigen Reiches. Das heißt, das tausendjährige Reich ist nur ein vergängliches Modell für die wirklichen letzten neuen Himmel, die neue Erde. Da gibt es dann keine Katastrophen mehr dort. Dort gibt es nur noch Rettung und Heil und Erfüllung aller Verheißungen.
Eine Kassette, Übergang des tausendjährigen Reiches.
Jawohl, danke schön. Lassen wir uns den Vorgang am Sinai wohl in Kürze, aber ich hoffe auch in Würze, noch einmal in Erinnerung bringen. Wir schlagen auf, zuerst 2. Mose 19, Vers 18 im Zusammenhang. 2. Mose 19. Vers 18. Und der ganze Berg Sinai rauchte, weil Jehova auf ihn herabstieg im Feuer. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens, und der ganze Berg bebte sehr. Lassen wir uns an eine Stelle Erinnerung. Der Prophet, der Propheten wollen wir mal sagen, Elias. Aus Furcht vor der jüdischen Königin Isabel hat er ja die Flucht ergriffen, Richtung Sinai. Was unterwegs geschah? Ein Wort. Setzte sich unter einen Ginsterbusch, sprach: Herr, ist genug, nimm meine Seele weg, ich bin der Einzige übrig geblieben in Israel. Und schläft ein. Kommt ein Engel, weckt ihn und, was ist da? Brot und Wein. Aber bitte, kein irdisches Brot und kein irdischer Wein. Das war Manna, der starken Engelsbrot. Engelspeise, gibt es sowas? Aha. Denn, so ja, er isst und trinkt, legt sich wieder nieder und schläft selig weiter. Großartig. Die Leute haben noch Nerven gehabt. Ne?
Seid und Garn ist besorgt.
Seid und Garn ist besorgt, ja. Die machen uns vor, nicht? Auf der Flucht vor Gott, nicht? Oder vor der Ding, ja. Der Engel weckt ihn noch einmal. Noch einmal isst und trinkt er. Steht jetzt auf und jetzt heißt es, nicht? In der Kraft dieser Speise und des Trankes kann er 40 Tage und 40 Nächte durch die Wüste wandeln an den Sinai. Nicht? Warum konnte das Volk Israel 40 Jahre vom Sinai durch die Wüste wandeln, ohne dass die Schuhriemen verloren ging oder das etwas? In der Kraft der Speise des Manna, Himmelsgetreide, Brot der starken Art der Mensch. So sind die Dinge. Wunderbar. Aha, aber um was geht es uns jetzt? Am Sinai angekommen, beginnt der Herr zu sprechen. Elias, was machst denn du hier am Sinai? Ja, so und so Antwort. Ahab hat 50 Mann gesandt, hat es gehört. Um ihn zurückzuholen. Was macht der Elias? Feuer vom Himmel, verzehrt die 50 mit ihrem Offizier. Ahab, zweite Gruppe, nochmal 50 Mann mit dem Offizier. Feuer vom Himmel, verschlingt alle. Was passiert jetzt? Jetzt ein Erdbeben. Und was sagt die Schrift? Aber der Herr war nicht im Erdbeben. Dann ein gewaltiges Feuer, Donner und Blitz, aber der Herr war nicht im Gewitter, im Donner und Blitz. Und dann noch etwas, Sturm, der Herr war auch nicht im Sturm. Und dann ein stilles, sanftes Säuseln. Und da war der Herr drin. Also ist das der Herr selbst da am Sinai, mit dem Donner und dem Erdbeben und dem Sturm und all dem? Bitte, aber sagt es niemand. Wie ist es? Ja, bitte, rede ich oder spricht die Schrift zu uns? Das geht noch weiter. Also ein kleiner Anfang. Vers 18 noch einmal. Und der ganze Berg Sinai rauchte. Schlussvers 16 noch. Und das ganze Volk zitterte, das im Lager war. Und Schlussvers 18 noch einmal. Und der ganze Berg bebte sehr. Erdbeben. Und der Posaunenschall wurde fort und fort stärker. Mose redete und Gott antwortete ihm mit einer Stimme. Und Jehova stieg auf den Berg Sinai herab, auf den Gipfel des Berges. Und Jehova rief Mose auf den Gipfel des Berges, Mose gehorcht. Und Mose stieg hinauf. Und Jehova sprach zu Mose: Steige hinab, warne das Volk.
Bitte Kassette wenden. Darf ich mal sagen, der arme Mose wird heraufbefohlen, kommt oben an, Mose aber schleunigst runter. Naja, was unten im Volk geschehen war. Mose stieg hinauf, der Herr spricht. Steige hinab, warne das Volk, dass sie nicht zu Jehova durchbrechen, um zu schauen, und viele von ihnen fallen. Und auch die Priester, die zu Jehova nahen, sollen sich heiligen, dass Jehova nicht in sie einbreche. Und Mose sprach zu Jehova: Das Volk wird den Berg Sinai nicht ersteigen können, denn du hast uns ja gewarnt und gesagt, mach eine Grenze um den Berg und heilige das Volk. Das hat Gott gar nicht gesagt. Mache eine Grenze um den Berg. Sondern Gott hat gesagt, mache eine Grenze um das Volk. Das Gesetz, das genau beim Buchstaben festhält, ne, nimmt es gar nicht so genau, wenn es selber etwas zu beurteilen hat oder gehorsam zu sein hat. Mache eine Grenze um den Berg und heilige ihn. Und Jehova sprach zu ihm: Gehe, steige hinab, und du sollst heraufkommen, du und Aaron mit dir. Rauf, runter, rauf. Aber die Priester und das Volk sollen nicht durchbrechen, um zu Jehova hinaufzusteigen, dass er nicht in sie einbreche. Liebe Geschwister, darf man hier einfach einmal stille werden und sich fragen, wenn Jesus sagt, meine Schafe hören, darf ich mal so weiterfahren, ob irgendeine Stimme meine Stimme ist oder eine andere. Manchmal sogar eine ganz andere. Auch wenn der Titel Gott erscheint oder der Name Jehova erscheint. Wir haben ja lernen dürfen, Jehova im Alten Testament wird im Neuen Testament wiedergegeben mit dem Wort Kyrios. Kyrios. Und Paulus erklärt, da es viele Götter und viele Kyrioi gibt. Und an einer Stelle warnt Gott den Mose, um das Volk zu warnen: Siehe, ich sende einen Engel vor euch her. Hütet euch vor ihm, denn er wird eure Sünden nicht vergeben. Denn mein Name, Jehova, ist in ihm. An ihn abgetreten heißt er. Bitte. Liebe Geschwister, ich weiß, was ich jetzt ausspreche, hat nicht nur ihr gehört, sondern das ist in allen Kassetten drin, die er versendet. Also wenn dann einer als, wie sagt man dem, gnädig noch als sonderbarer Heiliger beurteilt würde, ne? Dann seid nicht erstaunt. Aber zum Glück, Trost für alle, Bruder Muhl ist schon im 82. Lebensjahr. Also der stört uns wahrscheinlich nicht mehr lange. Aber die Priester und das Volk sollen nicht durchbrechen, um zu Jehova hinaufzusteigen, dass er nicht in sie einbreche. Ja. Und das wäre passiert, wenn er in sie einbrechen würde? Kämen sie um. Da stieg Mose zu dem Volke hinab und sagte es ihnen. Und jetzt kommen die 10 Gebote. In Kapitel 20. Nur schnell das Wort übersetzt, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Lässt Gott sich vergleichen mit Götzenbildern? Aber gibt es Götter? Und Elberfelder haben wieder die 1000 Götter wieder übersetzt. Wo wir lesen, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Eigentlich, du sollst keine Götter haben neben meinem Angesicht, zu meinem Angesicht hinzu. Aha. Was haben wir gelernt? Was dürfen wir verstehen unter dem Angesicht Gottes? Jesus Christus. Das hat ja Mose fertiggebracht, dass er sich zur Sünde des Volkes hat machen lassen, indem er sein Familienzelt abgebrochen und außerhalb des Lagers aufgestellt hat, wo die Sünde konzentriert vorhanden ist. Da hat Gott gesagt, ja, Mose, jetzt mein Angesicht wird mit euch ziehen, jetzt nicht nur ein Engel, mein Angesicht wird es mit euch ziehen. Dann sagt Mose, wenn du ein Engel mitziehen würdest, dann bitte lass uns lieber hier umkommen. Aber jetzt weiß ich, wenn dein Angesicht mit uns ziehen wird, dass du selbst auch mitkommst. Stimmt's? Ist der Vater überall dort dabei, wo der Sohn marschiert? Aha. Seht, einerseits sind diese heiklen Zusammenhänge so gefährlich, gell? Da kann man leicht eine falsche Weiche stellen, nicht? In irgendeiner Weise. Andererseits aber, indem wir die Dinge ganz genau beachten, wie wir im Buch Hiob lesen, soll das Ohr nicht die Worte so genau prüfen, wie der Gaumen für sich die Speise kostet. Ist ihr Hausfrau und ihr wisst ja, wenn ein Körnchen zu viel Salz in die Suppe gekommen ist, dann hat der Mann sofort etwas zu meckern, nicht? Also, da beim Kosten der Speisen auf dem Gaumen, da nehmen wir es, da haben wir feinen Geschmack. Nicht? Da nehmen wir es ganz genau. Entweder stimmt es oder stimmt nicht. So soll das Ohr die Worte prüfen, nicht? Das heißt, also nicht nur jeden Buchstaben, sondern ein Gotteswort so erforschen, ja, möglichst bis die ganze verborgene Gottesherrlichkeit geoffenbart ist.
Eine sehr treffende Passage auch wegen dem Engel und des Siegel Gottes und so weiter. In Kapitel 7 der Offenbarung, auf der Engel mit dem Siegel Gottes, die 144.000,
ja.
Also der Engel,
jawohl,
mit dem Siegel Gottes, versiegelt die 144.000.
Ja.
Also das Kapitel war nicht, das sieht man ganz genau, aber er nicht, sondern der Engel.
Ja, ja, jawohl. Die 144.000, bitte als Beispiel, werden versiegelt durch einen großen, starken Engel. Mit hat die Ehre, das Siegel Gottes benutzen zu können, um die auf den Namen Jesu zu versiegeln. Die 144.000. Hat Gott bei uns auch einen Engel eingesetzt, um uns zu versiegeln mit dem Heiligen Geist? Das hat der Heilige Geist selbst getan. Wir sind versiegelt worden mit dem Heiligen Geiste der Verheißung. Alle Verheißungen sind uns.
Gnade allein.
Jawohl, und da gilt die Gnade allein bei dieser Versiegelung. Und wir haben noch viel zu sagen, weiter. Jetzt die Stelle, die wir schon einmal beachtet haben, jetzt in dem Zusammenhang. 5. Mose 18, 15 bis 18. Wir wissen, 5. Mose, das Buch 5. Mose nennt man Wiederholung des Gesetzes. Ist aber nicht einfach eine Wiederholung des Gesetzes, sondern das Gesetz auf höherer Ebene. Genau an die Stelle, Vorgänge am Sinai, die wir jetzt kurz beachten durften, also 5. Mose 18, Vers 15. Die Propheten aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern gleich mir, spricht Mose, wird Jehova, dein Gott, dir erwecken. Auf ihn sollt ihr hören, das ist Jesus Christus. Und jetzt, nach allem, was du, das du ist gemeint das Haus Israel, nach allem, was du von Jehova, deinem Gott, am Horeb begehrt hast, am Tage der Versammlung, indem du, Haus Israel, sprachst, ich möchte nicht weiter die Stimme Jehovas, meines Gottes, hören. Und dieses große Feuer möchte ich nicht mehr sehen, dass ich nicht sterbe. Und jetzt kommt das Unglaubliche, Vers 17. Und Jehova sprach zu mir, Mose, gut ist, was sie geredet haben. Aha. Ja, wer urteilt jetzt dann über das, was der Vorgang ging am Sinai? Der Gott, der sagt, Mose, du bist nur Modell. Ne? Es kommt einer, ja, wir lesen gerade noch weiter, einen Propheten gleich dir will ich ihnen aus der Mitte ihrer Brüder erwecken und ich will meine Worte in seinen Mund legen und er wird zu ihnen reden. Alles, was ich ihm gebieten werde. Aha, das ist was anderes. Ja, welcher Gott spricht jetzt? Ne? Der gut findet, dass Israel deutlich die Bitte ausgesprochen hat, also das Feuer können wir nicht mehr sehen und die Stimmen der Donner und das Ganze nicht mehr ertragen. Sie haben gesagt, Mose, rede du mit uns. Das können wir nicht ertragen. Na, das ist unsere Bibel ein gewöhnliches Buch wie alle Bücher in der Weltliteratur? Oder ist die Bibel auch in der deutschen Sprache wie uns zuerst in einer Fremdsprache geschrieben? Jawohl. Wie erst der Heilige Geist uns erläutern kann. So, genügt noch nicht. Und jetzt noch einmal Hebräer, wo schon mal waren. Was war es, Hebräer? 10? 9? Oder? 12? Jawohl. Jetzt lesen wir Vers 18, Kapitel 12, Hebräer. Denn ihr seid nicht gekommen zu dem Berge, der betastet werden konnte, und zu dem entzündeten Feuer, und dem Dunkel und der Finsternis und dem Sturm und dem Posaunenschall und der Stimme der Worte. Achtung, das ist nur eine Stimme, nicht mal mehr eine Person. Aber Person ist da und die wird die Stimme genannt. Dieser, so. Deren Hörer baten, dass das Wort nicht mehr an sie gerichtet würde. Denn sie konnten nicht ertragen, was geboten wurde. Ist Petrus auch der gleichen Meinung? Das Gesetz, das weder wir noch unsere Väter ertragen konnten. Und wenn ein Tier den Berg berührt, soll es gesteinigt werden. Ist das Marschbefehl Jesu Christi oder des Heiligen Geistes? Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Das ist eine andere Sprache. Und so furchtbar war die Erscheinung, dass Moses sagte, ich bin voll Furcht und Zittern. Sondern ihr seid gekommen zu dem Berge Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu Myriaden von Engeln der allgemeinen Versammlung und zu der Versammlung der Erstgeborenen, die in den Himmel angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter aller, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten, und zu Jesu, dem Mittler eines neuen Bundes, das haben wir schon gelesen von da ab. Aha. Ist also der Schreiber des Hebräerbriefes genau gleicher Meinung. Und liebe Geschwister, wenn wir schon jetzt uns umschauen, wie steht das denn in der Gesamtheit von allen wirklich Gläubigen auf unserem ganzen Erdenrund? Das wird alles gelesen. Haben etliche die ganze Bibel schon 10-mal und mehrmal gelesen. Ne? Es gibt nämlich auch ein Wort, dann werde ich die Decke wegnehmen, die über alle Nationen gehängt, ist. Und was muss unser Gott bei seinen Kindern alles für Decken wegnehmen noch? Noch Lukas 21, Vers 20. Wenn ihr aber Jerusalem von Heerscharen umzingelt seht, alsdann erkennet, dass ihre Verwüstung nahe gekommen ist, gilt sowohl für die Zerstörung Jerusalems durch die Römer, als die Zerstörung in der Mitte der letzten 7 Jahre. Dass alsdann die in Judäa sind, auf die Berge fliehen und die in ihrer Mitte sind, daraus entweichen, und die auf dem Lande sind, nicht in sie hineingehen. Denn dies sind Tage der Rache, das sind die beiden 2x3,5 Jahr Etappen, dass alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Und zum Glück schreibt Paulus in Römer 9, Gott macht jetzt eine abgekürzte Sache auf der Erde am Ende dieses Zeitalters. Wenn Gott alles in dem gemächlichen Tempo geschehen lassen würde noch, wie bisher, also die vergangenen 1000 Jahre, Jahrtausende, ja, dann ging es noch 2000 Jahre, haben wir gelernt. Hat abgekürzt auf 7 Jahre. Und die Vorendzeit hat er auch abgekürzt, macht eine abgekürzte Sache. Außerdem, Vers 24, und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen, weggeführt werden unter alle Nationen. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Seit Jerusalem wieder Besitz und Hauptstadt Israels ist, ist die große lange Etappe der Zeit der Nationen unterbrochen worden, abgeschlossen worden. Aber von der Mitte der Woche an, zweite Hälfte der Woche, ist Jerusalem zertreten von den Nationen. Das ginge 1000 Jahre. Abgekürzt auf 1x3,5 Jahre. Und es werden Zeichen sein an Sonne und Mond und Sternen. Aha. Wie haben wir uns die vorzustellen? Zeichen an Sonne, Mond und Sternen, also keine Fata Morgana oder irgendeine Hokuspokus-Erscheinung. Vers 26 am Schluss. Denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Ah, auf die Art. Ne? Wenn das wunderbare Uhrwerkgefüge unseres Gottes, ne? Still, ruhig, exakt, wunderbar, auf einmal zu wackeln beginnt, ne? Und dann entsprechende natürlich gewaltige, unnatürliche Erscheinungen sich zeigen werden. Und es werden Zeichen sein an Sonne, Mond und Sternen. und auf der Erde Bedrängnis der Nationen, in Ratlosigkeit, bei brausendem Meer und Wasserwogen. Nationen, Meer und Wasserwogen. Indem die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen, also die noch gar nicht laufen. Denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Noch einmal werde ich nicht nur die Erde, sondern die Himmel und die Erde erschüttern, aber wiederum nicht, um zu erschüttern, sondern und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit Macht und großer Herrlichkeit. Aha. Auch diese Erschütterung, damit das einmalige, unglaubliche, wunderbarste geschehen kann. Und bei uns, da geht's in Unkenntnis der Welt, still, was die Entrückung betrifft. Und siehe da, wenn er dann die Jünger, Nationen, Israel, ermuntert, wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, also heute haben sie schon reichlich angefangen, was Ratlosigkeit der Nationen und so weiter betrifft, so blicket auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht, und er sprach ein Gleichnis zu ihnen. Jetzt kommt die Antwort auf die Frage der Jünger, welches ist das Zeichen des Endes dieses Zeitalters und das Zeichen der Wiederkunft, deiner Wiederkunft am Ende des Zeitalters. Und jetzt kommt das Gleichnis, die Antwort. Seht den Feigenbaum, dass es wieder einen Staat Israel gibt. Und alle Bäume, wenn sie schon ausschlagen, Leben zeigen, aber die schlagen auch sonst aus, nicht? Alle Bäume. Feigenbaum ist der Stamm Juda. Genau. Alle Bäume sind nicht nur alle Nationen, sondern alle Negerstämme und alle Stämme überhaupt auf der Erde. Stimmt's heute? Stimmt's? Wie viel Nationen sind denn in der UNO heute versammelt? Die voll, ja, etwa 150 oder 170 oder sowas, ne? Das sind nicht Nationen nach der Schrift, sondern Stämme. Und alle Bäume, wenn sie so ausschlagen, also sich bemerkbar machen mindestens, so erkennet ihr von selbst, indem ihr es seht, dass der Sommer schon nahe ist, so auch ihr, wenn ihr dies, was, mit dem wiedererstandenen Feigenbaumstaat Israel, meistens Juden, dastehen seht, wenn ihr dies geschehen seht, erkennet, dass das Reich Gottes nahe ist. Also, dass der Sommer nahe ist, heißt was? Ja, dass das tausendjährige Reich nahe ist. Bitte. Und jetzt kommt, wahrlich, ich sage euch, diese Generation, wenn ihr dieses mit dem Staat Israel, Juda geschehen seht, diese Generation wird nicht vergehen, und jetzt, bis das alles, nämlich bis und mit meiner Wiederkunft in großer Macht und Herrlichkeit, geschehen ist, und weil der Geist Gottes und der Herr Jesus damals schon wussten, dass ihm das auch nicht mal die Gläubigen abnehmen werden, fährt er weiter. Damit schließen wir. Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Dass des Menschen Sohn kommen wird in großer Macht und Herrlichkeit. Und dass die Generation der Juden von 1948, wenn einer 20 Jahre alt war und darunter, dann ist er 50 Jahre später 70 oder weniger. Ist das möglich? Und so haben wir, ja, nein, ich habe noch ein Wort, mit dem wir schließen, Psalm 102, unter orthodoxen Juden ein Verein, Zweck, unsere Jugend, die 48, 20 Jahre alt war und weniger, müssen wir jetzt erziehen, die werden die Ankunft des Messias erleben. Psalm 102, 13, Elberfelder 14. Du wirst aufstehen. An einer anderen Psalmstelle heißt es: Um Mitternacht werde ich aufstehen. Du wirst aufstehen, wirst dich Zions erbarmen. Denn es ist Zeit, es zu begnadigen, denn gekommen ist die bestimmte Zeit. Alles Worte, die wann erfüllt, voll erfüllt werden. Tage der Rache, auf das alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Und auf dieses Wort stützten sich diese Rabbiner oder diese orthodoxen Juden. Denn gekommen ist die bestimmte Zeit. Denn deine Knechte haben gefallen an seinen Steinen und haben Mitleid mit seinem Schutt. Befassen sich die Juden mit dem Schutt von allem, was sie vorgefunden haben. Und die Nationen werden den Namen Jehovas fürchten und alle Könige der Erde deine Herrlichkeit. Vers 18. Das wird aufgeschrieben für die kommende oder künftige Generation, ist zu lesen. Aha. Was für eine Generation meint dieses Wort? Genau die gleiche Generation, die der Herr Jesus gemeint hat. Das ist aufgeschrieben für die künftige Generation und ein Volk, das erschaffen werden soll, wie heißt das? Israel, wird Jehova loben. Denn er hat herniedergeblickt von der Höhe seines Heiligtums. Jehova hat herabgeschaut vom Himmel auf die Erde, um zu hören das Seufzen des Gefangenen, um zu lösen die Kinder des Todes. Ah, Hitler, Gefangene, Kinder des Todes. Ist unsere Bibel hochaktuell? Halleluja, Amen.
Weiteres Band leer.